Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Dr. Alexandra Krone. Viel Spaß!
Führungskräfte müssen exzellente, also überdurchschnittliche Fähigkeiten haben in den Feldern soziale Kompetenz und Selbstkompetenz. Also es geht nicht um nett sein, es geht darum, dass man sozial adäquat Ziele erreichen kann und dass man sich auch selbst exzellent durch die Unwuchten des Alltags steuern kann. Ich finde es total wichtig, dass Leute Fehler machen, aber wenn jemand sich nicht mehr reflektiert, dann wird es mit mir kantig. Für mich die wichtigste Aufgabe von Personalentwicklung in der Zukunft, sich darum zu kümmern, dass Menschen gut ausgestattet sind für Good Work Arbeitsumfelder.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Alex heute da ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
Vielen Dank, Gabriel. Ich freue mich heute total auf unser Gespräch. Thanks for having me, sozusagen.
Wie man so schön sagt. Wo bist du denn heute unterwegs?
Ich sitze heute tatsächlich in unserem Berliner Office im sogenannten Kaminzimmer. Da ist nämlich ein kleiner Kamin drin, also ein ganz gemütliches Ambiente hier und ja, schicke Umgebung.
Macht ihr denn auch so eine Fireside Talks oder Chats, da gibt es doch so eine Formatgeschichte, oder?
Ja, also so groß ist das Zimmer dann doch nicht, dass wir zu 100 vor diesem Kamin sitzen können, aber nicht in diesem Raum. Wir sind ja eine Remote-Organisation oder eine hybride Organisation. Ja. Das heißt, am Kaminfeuer sitzen wir eigentlich nur zu Sommerfesten und Weihnachtsfeiern, mehr oder minder.
Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute mal da reingucken, was ihr tut, aber das kannst du am besten erklären. Wir wollen dich natürlich zu Beginn auch erstmal kennenlernen. Es gibt hier eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht das Intro ein. Die ist 11 mittlerweile. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so tust.
Ja, also Mathilda, der Dietmar, ein Kollege von mir, der hat vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren eine Firma gegründet und die macht Spiele, also die entwickelt Software für Spiele und die Firma wurde dann immer größer, es kamen immer mehr Menschen dazu und dann hat er irgendwann sich überlegt, er braucht Unterstützung oder er möchte gerne Unterstützung bekommen und das war dann ich. Ich habe mich dann gefragt, ob ich mit ihm gemeinsam Chef und Chefin der Firma sein will und das habe ich dann gerne ja gesagt, mich drauf gefreut und als Chefin macht man ganz viele Sachen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die richtigen Leute für die Firma findet und was sind die richtigen? Die richtigen sind, die gute Spiele entwickeln und das ist vor allen Dingen meine Aufgabe, die gut drauf sind, so dass hier eine gute Atmosphäre entsteht und ja, das ist mir mal wichtig, keiner mit Bauchschmerzen zur Arbeit kommt, wie man manchmal auch zur Schule kommt, wenn man irgendwie eine, weiß ich nicht, Klausur schreibt oder so, sondern dass die Leute hier richtig Bock haben, hierher zu kommen, miteinander zu arbeiten. Und das ist so meine Kernaufgabe, so würde ich
sagen. Also Chief Happiness Officer.
So würde ich es nicht ausdrücken, aber da kommen wir ja wahrscheinlich
noch drauf. Da kommen wir noch drauf, genau.
Ja. Mathilda, um es dir noch zu ergänzen, wir müssen natürlich auch Geld verdienen hier und das ist genau das Spannende. Ich muss es irgendwie hinkriegen, dass die Leute zufrieden sind und wir parallel auch Geld verdienen, damit es uns allen am Ende des Tages irgendwie ganz gut geht, sowohl finanziell als auch vom Faktor Happiness.
Nee, du bist natürlich keine Feelgood-Managerin, das ist klar, aber ich finde das cool, dass du als Führungskraft, als Leiterin, das so für dich in deinem Aufgabenspektrum siehst. Ich habe auch schon oft erlebt, dass Führungskräfte sagen, wir gucken halt, dass jeder seinen Job macht und im Zweifel intervenieren wir halt. Ne? Also wir kontrollieren, ob das alles läuft, aber du sagst, es ist eigentlich auch eine Aufgabe zu schauen, ob es allen gut geht. Ne? Und da werden wir heute auch mal drüber sprechen, wie das ganz konkret eigentlich aussehen kann.
Vor allen Dingen habe ich auch gar keinen Bock darauf zu kontrollieren. Das ist auch so eine Sache.
Das kann ja Maschinen heutzutage eigentlich auch viel besser, alles auszuwerten und aufzubereiten. Ja. Das müssen wir ja vielleicht auch gar nicht mehr so tun. Ja, erzähl doch mal, wo kommst denn du her?
Ja, wo komme ich her? Also bei der Gamomat bin ich ja ich bin ja jetzt 51. Das heißt, ich habe mal letztens überlegt, 26 Jahre Berufsleben liegen jetzt schon so hinter mir. Und wo komme ich her? Ja, ich habe mal Arbeits- und Organisationspsychologie studiert. Das heißt, habe in dem Rahmen natürlich schon viel theoretisch auch dazu gelernt und darüber nachgedacht, was gute Arbeit ausmacht. Also wir sind ja heute in so einem New Work-Kontext hier unterwegs und das war natürlich für eine Arbeitspsychologin immer auch das ist das Kernthema in dem Fach. Was macht gute Arbeit aus? Und dann gibt es so die typischen Begriffe Sinnhaftigkeit, Vollständigkeit von Aufgaben, Autonomie, Transparenz, gute Führung und so weiter. Auf einer theoretischen Ebene, das heißt, es hat mich da schon bewegt Und da habe ich auch tatsächlich eine Weile drüber nachgedacht, ob ich da im Akademischen bleibe. Also habe dann noch promoviert, dann ein paar Jahre an der Uni verbracht. Total gerne. Wäre auch gerne Wissenschaftlerin geblieben, habe mich dann aber doch anders entschieden nach der Promotion. Und bin dann in die freie Wirtschaft abgebogen, weil ich halt auch schon ein Mensch bin, der Dynamik schätzt. Und ja, das war so der Grund, warum ich dann doch nicht in der Wissenschaft geblieben bin. Ich brauche es ein bisschen wilder, sagen wir mal. Und war dann aber tatsächlich erst, und das ist so die erste Hälfte der Laufbahn gewesen, im eher traditionell klassischen Unternehmen, also Konzern, familiengeführter Mittelstand, auch eine Public Company dabei. Und da, wenn du fragst, wo kommst du her, da hat sich so,
ja,
hab ich ganz viel ja ausgeprägt zur Frage, was ist eigentlich für mich persönlich gute Arbeit? Das ist ja eine Ebene. Also da habe ich durchaus auch eine Weile lang für mich gesucht, für mich persönlich, wie will ich arbeiten? Aber dann immer auch auf dieser Ebene, weil ich ja schon dann auch sehr früh selber geführt habe, wie gestaltet man auch Arbeit gut für die Menschen, die in den Läden eben arbeiten? Und ich habe da viel gelernt. Ich habe über mich gelernt, dass ich super gerne führe. Und ich habe aber da auch sehr viel davon gesehen, wo ich glaube, was schlechte Arbeit ist und was schlechte Arbeit kennzeichnet. Und habe dann irgendwann mir vorgenommen, wie das dann so ist. Mensch, ich mag führen, aber ich will Systeme auch gestalten dürfen und bin dann da immer so an Grenzen der Veränderbarkeit gestoßen. Habe gesagt, ich möchte ein Umfeld für mich, das für mich die Qualität bringt, wie ich arbeiten will, wo ich das aber auch dementsprechend gestalten kann. Und wo ich Dinge nicht mehr mache, die ich da gesehen habe. Also so waren so immer so 4, 5 klassische Dinge, die mich besonders aufgerieben haben. Also so Vitamin B Unternehmen, wo es dann im Wesentlichen darum geht, wer Best Buddy vom, weiß ich nicht, Inhaber, Vorstand oder wie auch immer ist, der kommt dann weiter. Also so Vitamin B vor Kompetenz, schlechte Führung wird akzeptiert, weil eben Vitamin B oder weil Führungskräfte gute Kundenkontakte haben oder welche komischen Argumente es dann da immer jeweilig gab. Unberechenbarkeit der Führung, Nicht-Nachvollziehbarkeit von Dingen, das war alles, habe ich mich immer sehr dran gerieben. Und das hat ja mich sehr früh eigentlich dahin gebracht, dass ich so gedacht habe, immer schon, ja, man kann jetzt eben, ne, wie immer, das Bällebad, die Äpfel, keine Ahnung, das ist es alles nicht, sondern was Good Work ist für mich, ist so das Thema, eine wirklich so Kommunikation, Kollaborationsprozesse, gute Führungsqualität radikal zu priorisieren. Das macht für mich gute Arbeit aus. Und so bin ich dann irgendwann 2017 an den Punkt gekommen für mich persönlich, dass ich, sagen wir mal, mit diesem, ich weiß gar nicht, ob ich das Old Economy nennen kann, aber so fasse ich jetzt mal zusammen, dass ich damit ein Stück weit breche. Aber konstruktiv und sage, ich gehe jetzt raus, ich habe viel gelernt. Und ohne das übrigens hätte ich heute ja auch gar nicht meine Sicht auf das Thema. Das heißt, ich habe das auch gebraucht, habe diese Zeit auch gebraucht, um meine Sicht darauf auszuprägen. Und jetzt gehe ich aber woanders hin. Und dann habe ich 2017 mein Leben eigentlich auch, meinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt komplett verändert. Bin dann, komme ursprünglich aus Osnabrück, also auch eine Stadt, aber eine viel kleinere Stadt. Und bin dann ganz bewusst nach Berlin gegangen und habe dann in der Zeit den Dietmar getroffen, den Gründer der Germomat. Und der wollte das, ja, der suchte jemanden und ich wollte ein anderes Umfeld. Dann haben wir so ein paar Wochen mal gesessen und unsere Vorstellung von Arbeit und von guter Arbeit ausgetauscht. Und es war so das erste Mal, dass ich jemanden getroffen habe, dem so ein Unternehmen gehörte oder der da in leitender Rolle tätig war und mit mir so eine Vision geteilt hat. Und dann seitdem arbeiten wir hier zusammen und teilen uns seit 2021 ja auch ganz formal die Geschäftsführung mit ein bisschen verteilten Aufgaben so. Und ich würde sagen, bin jetzt da angekommen in dem Thema, was für mich gute Arbeit ausmacht.
Wie hat er dir denn die Company vorgestellt und schmackhaft gemacht?
Ja, die Company hat er mir auch vorgestellt, aber er hat mir vor allen Dingen sich selbst vorgestellt. Ich bin ja immer, habe aus den Vorerfahrungen lernen dürfen, das Unternehmen ja immer massiv, gerade kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen ja massiv dadurch geprägt sind, wie ihre Führungsköpfe oder auch ja vor allen Dingen die Inhaber und Gründer so ticken. Dass da ja viel von der Persönlichkeit auch ins Unternehmen oder in die Unternehmenskultur unweigerlich einfließt. Und Dietmar war jemand, der immer gesagt hat, ja natürlich, wir wollen auch Profit machen, aber ich will nicht Profit um jeden Preis machen. Ich möchte, dass nicht nur der Umsatz wächst, sondern dass auch Menschen wachsen können bei uns. Und das war dann nicht nur so eine Hülse, weil wir haben ja dann intensiv und tief gesprochen über die Dinge, sondern er hatte dann eben ähnliche, also wie er sich vor Führung vorstellte, idealerweise. Er wollte dann ja, dass das Unternehmen wächst, ist mir aber total wichtig, dass die Menschen das auch mitgehen, dass sie verstehen, was wir da machen. und hatte halt eine Sparringsperson gesucht, die das, die vielleicht auch gerade aus so größeren Läden kommt und ihre Erfahrung dann auch mit einfließen kann, lassen kann in die Skalierung. Und ja, es war also, muss ich sagen, an der Stelle eher der persönliche Austausch. Für mich war jetzt nicht dann primär wichtig, was ist das für ein Produkt oder was ist genau für eine Company jetzt. Company war ja auch, da waren damals 30 Mitarbeitende, heute sind wir ja 100, wir haben uns also auch verdreifacht dann. Und
ja, eine schöne Herausforderung. Ja.
Einfach eine tolle Organisationsentwicklungsaufgabe, so würde ich sagen.
Wie seid ihr dann vorgegangen oder wie bist du dann vorgegangen? Hast du schon Ideen mitgebracht und gesagt, lass uns mal in die Richtung jetzt arbeiten, oder hast du dir erstmal alles in Ruhe angesehen und mit den Leuten gesprochen und dann was entwickelt?
Also ja, beides. Also ich habe das mir erstmal alles in Ruhe anzusehen und mit den Leuten zu sprechen. Ich habe tatsächlich, es waren ja gar nicht so viele, und ich habe damals tatsächlich mit allen, die da waren, eine Stunde lang Einzelgespräch Zeit für ein Einzelgespräch genommen.
Finde ich toll.
Und habe wirklich mal ganzheitlich drauf geguckt, was würdest du denn heute sagen, was ist hier gut? Was läuft hier gut? Wo siehst du Potenziale und wo hast du aber auch einen Schmerz? So, und habe das dann für mich dann alles irgendwann mal so ein Summary gebracht und meine Gedanken dann dazu getan und daraus etwas abgeleitet. Weil klar, es geht ja auch immer darum, das, was da ist, zu schätzen, wenn man weiß, wie Veränderung in der Regel funktioniert und dass Emotionen da eine ganz große Rolle spielen, dann ist es nie gut. Also sollte man grundsätzlich Demut haben vor dem, was schon da ist. Und dann habe ich aber auch meine Erfahrung, meine Prinzipien mit reingebracht. Und ich habe eigentlich immer auch, das haben wir sogar, habe ich im traditionellen Mittelstand damals schon gemacht, als ich da eine Personalentwicklung dann aufgebaut habe, erstmalig, dass ich immer damit anfange, die Frage zu stellen, wer wollen wir eigentlich sein? Also wir starten immer mit einer Werteentwicklung oder zumindest einer Werteachtsamkeit auf eine Art, dass man nochmal Identität schärft, weil ich das brauche für meine Arbeit, weil ich nicht weiß, wie wir sein wollen, kann ich auch nicht konsistent Dinge auch so ausrichten, dass sie zueinander passen, dass sie nachvollziehbar sind und möglichst widerspruchsfrei. Ja, das war so die, und das haben wir dann gemacht, wir haben dann Werteentwicklung angestoßen, von der wir heute immer noch zehren, sozusagen in allem, was wir machen.
Auch ausgedruckt und an die Wände gehängt dann die Werte?
Auch, aber das wissen wir beide, dass das nicht der, dass das...
Also das alleine hilft nicht. Man kann das tun, aber ja. Was macht man dann, ne? Genau.
Genau, was macht man dann? Also erstmal ja, man muss sie gut kommunizieren und vor allen Dingen auch, warum man das jetzt überhaupt macht. Ich will das ganz ehrlich sagen, das Unternehmen kam damals aus der Pionierphase in einer Art Professionalisierung. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass ProtagonistInnen aus der ersten Stunde gesagt haben, jetzt kommt die Frau aus dem großen Laden, jetzt werden wir hier bestimmt ganz corporate und ein ganz schlimmer Konzern. Und was kommt denn jetzt hier? Und natürlich waren wir sowas von weit entfernt davon. Aber klar, das hat sich für Leute eben so angefühlt an Stellen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass ich kommuniziere. Und ja, ich will ganz ehrlich sein. An diesen Stellen, natürlich sind auch Leute gegangen, weil sie sich dann eben, was für mich auch ein Stück weit natürlicher Prozess ist, dass man eben, oder verändert sich was, dass man schaut, ist das jetzt noch meins? Und die Leute sind nicht gegangen übrigens, weil wir uns getrennt haben, sondern sie haben sich das eine Weile angeschaut und haben sich immer wieder auch daran gerieben, daran abgearbeitet, an Werten zum Beispiel, die wir formuliert haben, und haben dann auch mal gesagt, nö, das hatte ich mir jetzt mal anders vorgestellt und das ist ja auch legitim. Also es gehörte schon auch dazu. Es war jetzt nicht alles so, juhu, wir Werteentwicklung, schöne Poster an der Wand und dann ging es mal ab, sondern da gab es auch viel, 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 viel Reibung, gehört ja immer auch dazu. Es ist eine Klarheit und in der kann man sich abarbeiten. Ja, und das Wichtigste war dann, dass wir es in Tools und Maßnahmen und Prozesse gegossen haben. Das heißt, alles, du kannst heute vom Recruiting an, bis dass du das Unternehmen verlässt, gibt es an jedem Touchpoint sozusagen, kommt die Werte sozusagen, winken dir einmal zu und nicken dir zu und du kannst es überall spüren. Also startend mit einem werteorientierten Recruiting und dann geht es eben entsprechend in den einzelnen Stufen so weiter.
Und natürlich auch gerne mal wissen, welche Werte das sind bei euch. Was ist euch denn wichtig?
Ja. Also wir haben 5 Grundhaltungen beschrieben, und ich mache es immer gerne, ja, also der Begriff ist zunächst abstrakt, aber wenn du mich fragst, was macht euch besonders, würde ich sagen, oder was ist denn eure Identität? Wie kann ich die von anderen abgrenzen? Würde ich sagen, wir sind ein dynamisch stabiles Unternehmen. Was meine ich damit? Naja, da liegt so ein bisschen diese Idee der Beidhändigkeit drin. Also unsere Werte, das sind 5. Und es gibt einen, der in der Mitte, der die Brücke so schafft. Und es gibt zwei, die zahlen eher auf das Thema Sicherheitsbedürfnis ein. Und zwei, die zahlen eher auf das Thema Freiheitsbedürfnis ein. Ne? Also so, also das macht uns, glaube ich, aus, dass wir eine gute Balance schaffen zwischen psychologischer Sicherheit und so und Freiraum und Wachstum und Neugier, solchen Dingen. Und ein sehr prominenter Wert auf der Seite der Sicherheit ist zum Beispiel der Traumpartner. Das ist jetzt auch übrigens egal, ob der gegendert wird oder nicht, weil das eine Haltung beschreibt. Und die eben ausdrückt, gute Kommunikation ist für uns, ja, Respekt und Augenhöhe schon, das Übliche. Also man sagt, wir begegnen uns respektvoll, aber das heißt für uns auch, im Sinne einer guten Partnerschaftlichkeit, wir streiten auch gerne für eine gute Lösung. Wir sprechen gerne direkt und offen. Wir versuchen nicht übereinander zu sprechen, sondern miteinander. Und das sind knallharte, es klingt immer so weich, aber das sind, wenn man in der Praxis täglich sich aufhält, knallharte Anforderungen an Menschen, Konflikte zu gehen, direkt zu kommunizieren. Und da sind wir sehr konsistent mit und daraus leitet sich dann eben vieles ab. Auf der anderen Seite, bei dem Freiraum steht zum Beispiel das Thema Feuer und Flamme. Das heißt, das ist so der Wert, dass wir, egal was du hier für einen Job machst, dass wir gerne so zusammenarbeiten, dass jeder hier auch eine Leidenschaft für seinen Job hat und eine Freude am Tun, so nicht, dass man ein bisschen konservativ, also dass du ein Stück weit positiv brennst für das, was du tust und dass dir hier Spaß macht. Das ist so auch auf der anderen Seite der Skala ein Wert. Ja.
Lass uns nochmal über Konflikte sprechen. Das hat ja auch mit Feedback-Kultur zu tun. Es fällt ja nicht allen Führungskräften sofort leicht, auch mal etwas anzunehmen. Also natürlich sagen so gefühlt alle Führungskräfte, ich bin offen für Feedback, aber ob das dann immer so leicht funktioniert, ist ja vielleicht die andere Frage. Dazu braucht es ja, glaube ich, eine Sicherheit auch, in der man sich dann das traut, auch mal zu sagen, ich sehe das anders oder sogar, ich finde das nicht gut. Was tut ihr denn dafür, dass ihr das kulturell entwickelt habt? Ihr seid ja schon unterwegs.
Also erstmal will ich sagen, Feedback fällt nicht nur das zu bekommen und vor allen Dingen das auch zu geben, fällt ja nicht nur Führungskräften schwer, sondern Menschen generell. Ja. So meine Erfahrung. Und das ist wirklich eine Steinbrucharbeit insgesamt mit Menschen. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht hat es auch sogar kulturelle Hintergründe in Deutschland. Mhm. Also manchmal habe ich den Eindruck, in Deutschland tun wir uns auch schon insgesamt recht schwer mit Streiten, mit Konflikt und mit Feedback.
So Debattenkultur, das fehlt irgendwie, ne?
Ja, genau.
Finde ich auch.
Also entweder wird es gleich immer ganz krass und verschlossen oder es findet eben gar nicht statt und rutscht wie in so einer üblen, toxischen Familie schnell unter den Tisch und dann ist halt alles wieder gut. So. Genau. Und naja, was machen wir? Also ich hatte ja eben schon von Formaten gesprochen. Also erstens ist es so, ich sag mal, ein Standardinstrument und etwas, was wir letztens noch Besonderes getan haben, um das zu befördern, was du angesprochen hast. Also wir haben den sogenannten Gameolog bei uns im Unternehmen. Mhm. Das ist ein Entwicklungsdialog, der eben jährlich stattfindet, der auch im besten Sinne partnerschaftlich ist. Das heißt, der zweigleisig befahrbar ist. Das heißt, wir geben uns da gegenseitig Feedback für die Zusammenarbeit. Und bewusst in so einem Zweierformat, was ich nicht möchte, was ich auch nicht für gut halte, ist, dass jetzt immer nur so anonymes Führungsfeedback reinrauscht und das unser Regelprozess ist, weil damit nährt man ja auch eine Kultur, in der man sagt, ja, schon manifestiert, direktes Gespräch ist hier nicht möglich, da haben alle zu viel Angst. Also gut, mache ich es jetzt für euch anonym, damit wir nicht direkt sprechen müssen. Also ich versuche schon werteorientiert gute Führungskräfte zu finden, die das auch möglichst aushalten, dass sie, oder nicht nur aushalten, sondern eigentlich mehr wertschätzen, dass sie eben so eben auch auf Augenhöhe mit den Leuten sprechen und auch Feedback bekommen, um sich selbst ja auch weiterzuentwickeln. Das ist ja, man lernt ja auch einfach viel, ist ja auch eine Qualität. So, das heißt, es findet jährlich so statt, das ist das Regelformat. Und wir haben aber auch alle zwei Jahre, tatsächlich trotz allem, eine Mitarbeitendenbefragung, wo die dann ja, also die wir mit Great Place to Work machen, die dann natürlich anonym läuft. Und wir hatten beim letzten Mal tatsächlich so, auch Feedbacks in diesem qualitativen Teil, die auf Führung rekurriert haben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt in unserem Leadership Circle, den wir auch einmal pro Quartal machen, in dem Führungskräftekreis und gesagt, was machen wir jetzt damit? Und wie können wir das jetzt ernst nehmen? Weil wir möchten ja weiterhin Feedback bekommen und so weiter und haben dann uns tatsächlich extern begleiten lassen und haben dann pro Team eine Retro gemacht, die nur auf Leadership abstellte. Und da ist dann sehr offen mit dem Gesamtteam jetzt wirklich ganz fokussiert nur über das Thema Führungsverhalten gesprochen. Ich hatte auch so eine Retro. Man kann jetzt da keine Führungskraft zwingen, Dinge umzusetzen, aber der Spiegel ist gekommen und es gab eine Auseinandersetzung dazu. Und ja, ich habe auch ein, zwei kleine Dinge verändert und glaube, und genauso erwarte ich das aber auch, das wäre mir nochmal wichtig, auch vom Team. Also ja, das kommt, also das ist, glaube ich, eine Herausforderung auch für die Zukunft für New Work oder Good Work. Das sehe ich manchmal eher, dass das auch, ich glaube, das hat eine Gefahr zu sterben, solche Modelle, wenn es nicht wirklich partnerschaftlich verstanden wird. Also beide Seiten sagen, für uns alle gilt das hier, diese Werte, und nicht nur für auch nicht nur für Führungskräfte. Das ist kein Führungskodex, wenn wir Werte formulieren, sondern das sind Werte für alle. So, das, ja.
Was sind denn aber trotzdem die besonderen Anforderungen an Führungskräfte?
Ja. Wenn du mich fragst, würde ich sagen, so vertrete ich das. Führungskräfte aus meiner Sicht müssen exzellente, also überdurchschnittliche Fähigkeiten haben in den Feldern soziale Kompetenz und Selbstkompetenz. Sie müssen eigentlich in diesem Sinne Vorbilder sein, in selbstkompetentem und sozialkompetentem Verhalten. Und um das nochmal klar zu ziehen, weil das ja viele, weil viele ja den Begriff sozialkompetent auch häufig falsch verstehen. Also es geht nicht um nett sein, um jeden Preis. Es geht darum, dass man sozial adäquat Ziele erreichen kann und dass man sich auch selbst exzellent durch die Unwuchten des Alltags steuern kann und in diesem Sinne ein Vorbild ist. Und da kann ich dir genau, also das Thema, über das ich häufig nachgedacht habe, genau sagen, welche Kompetenzen ich da jetzt ganz konkret sehe. Also einmal ist das Thema Selbstreflexion, ist für mich die allerwichtigste Kompetenz, um noch selbst zu lernen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Mhm. Wer sich nicht reflektiert, wer nicht bereit ist, sich auch das auch ins Handeln umzusetzen, der verändert nichts mehr, der kann ein Unternehmen nicht nach vorne bringen und sich selbst sowieso nicht. Das Thema Konfliktfähigkeit haben wir schon diskutiert, das ist die Feedbackfähigkeit und das Einfühlungsvermögen. Das sind für mich erstmal so die vier, auch da verstanden, nicht als Mitfühlen, sondern als Einfühlen.
Verstehen, ja.
Ja, Fähigkeit zum Perspektivwechsel.
Mhm.
Das ist für mich das. Nicht, also das nicht irgendeine Fachlichkeit, sondern in diesen, das ist schön, wenn Führungskräfte das auch bedienen in ihrem Bereich, aber das halte ich für relativ selbstverständlich ein Stück weit. Aber das ist ja häufig das Missverständnis. Das sind die Kompetenzen, wo ich glaube, wir müssen Führungskräfte vorbildhaft sein.
Einfühlungsvermögen, ist das etwas, was man trainieren kann oder wie viel ist auch schon da? Also ihr guckt ja auch genau hin, wen ihr ins Unternehmen holt oder vielleicht auch befördert. Das ist ja nicht jedem so gegeben, oder?
Nee, da hast du wohl recht. Das ist wahr. Aber Selbstreflexion eben auch nicht.
Ja,
also,
das stimmt.
Und also muss ich sagen, daran stoße ich mich öfter, weil das auch Veränderungen so schwer macht. Und ich, da muss ich sagen, bin ich auch ganz persönlich, ist es mit mir schwierig. Finde es total wichtig, dass Leute Fehler machen. Aber wenn jemand sich nicht mehr reflektiert, dann wird's mit mir, kantig, so, dass da kommen wir nicht so richtig durch die Tür mit den Leuten. Aber das, also Empathie, glaube ich, kann man entwickeln. Und wir haben übrigens auch, wir haben ja so ein Learning und Development Format, die Game Academy, und dann gibt's ein Deep Dive Modul hier intern, das heißt Empathie und Beziehungskompetenz. Das zeigt, dass wir schon davon ausgehen, dass man das noch entwickeln kann oder dass man da auch was lernen kann. Und ich glaube, dass zum Beispiel methodisch, wir machen das im Thema Diversity, weil da ist das ja genau das Thema, also wie kann ich mich in Welten einfühlen, die ich selbst nie erlebt habe. Ne? Also unsere Klassiker, Männer sagen, Sexismus gibt's eigentlich nicht mehr, ja, warum sagen sie das, weil sie ja nie strukturellen erlebt haben. Deswegen sagen sie, das gibt's eigentlich nicht. Und das ist das genau das Problem mit diesem, ich stelle mich jetzt in die Stiefel des anderen und versuche das mal zu fühlen. Und Rollenspiel ist ja immer ein Wort, bei dem jeder zusammenzuckt, aber sagen wir mal, schauspielerische Methoden ein Stück weit oder so szenarische Methoden setzen wir zum Beispiel in diesem Modul viel ein, dass man einfach mal so eine Szene durchspielt und einfach mal in sich reinguckt, wie fühlt sich das denn jetzt hier gerade mal ganz konkret an, wenn ich das mit anderen Menschen mal so durchspiele und mich in die andere Rolle versetze. Das ist eigentlich häufig ein ganz wirksames Ding, die Dinge mal selber fühlen. So, das, ja.
Was mich natürlich auch interessiert, wie ihr mit dem Thema Raum umgeht, wie wichtig ist der Raum, der physische Raum auch für euch? Ja, du hast schon gesagt, ihr seid viel remote oder hybrid unterwegs. Man möchte den Leuten ja auch eine Flexibilität ermöglichen, an die man sich in der Pandemie ein Stück weit auch gewöhnt hat. Und wenn man dann noch Familie hat, dann spart das ja auch tatsächlich sehr viel Zeit.
Mhm.
Wofür trefft ihr euch? Wie sieht es bei euch aus?
Ja, wir machen das ja jetzt auch schon 5 Jahre, dass wir diese hybride Logik leben. Und wir haben tatsächlich, also ich glaube Ende 2020 schon, für uns einen Hybrid Work Codex wieder mit 5 ganz einfachen Leitplanken entwickelt, um damit die ganze Ambiguität da rausgeht und hier eigentlich alle einfach klar und konsistent wissen, wie wir das Thema hier handhaben. Und ist, ja, wir haben freie Arbeitsplatzwahl, das heißt, du kannst individuell, das ist so die erste Leitplanke, dass freie Arbeitsplatzwahl geht. Das heißt, du kannst erstmal individuell dir überlegen, wo du arbeiten willst und das sozusagen activity-based entscheiden, was passt zu meiner Tätigkeit jetzt besonders gut, wo setze ich mich dann hin? Zu Hause, ins Café, ins Office. Wir haben uns auch sehr bewusst entschieden, dass wir das Office behalten. Auch das haben wir damals reflektiert. Ich meine, wir haben hier über 600 Quadratmeter in Berlin-Mitte.
Ist auch eine Kostenfrage,
ja,
ne? Ob man es behält.
Ja, genau. Darum haben wir auch drüber nachgedacht, weil wir haben 100 Leute und wenn heute am Freitag, ich würde sagen, sind wir jetzt gerade zu viert auf der Fläche. Das muss man natürlich vorhalten wollen, aber wir haben es bewusst gemacht, weil wir schon glauben, dass man, wie du das eben ja auch ein Stück weit nahegelegt hast, für bestimmte Dinge durchaus auch sich physisch begegnen können sollte. Aber ohne, dass wir das jetzt den Leuten vorgeben, dogmatisch, für das und das kommt ihr immer rein. Jedes Team hat sich jetzt unterhalb dieses Hybrid Work Codexes nochmal einen eigenen Team-Codex gegeben, der zu den Teamgegebenheiten passt, der committed worden ist im jeweiligen Team. Mhm. Und es gibt Teams, die treffen sich jeden Mittwoch hier. Und es gibt Teams, die sagen, nö, also wir machen das wirklich nur anlassbezogen, so. Und das ist okay. So, im Kodex steht nur allerdings auch, das Team darf nicht mehr als 4 Präsenztage pro Monat fixen, weil wir dann sonst natürlich wieder aus der Klarheit rutschen und wir sagen, es gibt freie Arbeitsplatzwahl, und wir es nicht zulassen wollen, dass das Team jetzt das aushöhlt und sagt, ja, aber wir vereinbaren 20 Tage Präsenz. dann hebeln sich die Dinge gegenseitig aus, ne? Also es ist eine Begegnungsfläche für uns, das Office. Wir sprechen auch ein bisschen charmant von der Kulturtankstelle an der einen oder anderen Stelle.
Ja, das finde ich super, das Wort.
Ja, weil wir glauben, dass es schon, geht ja auch um Belonging. Es geht darum, dass man sich zu etwas dazugehörig fühlt und dafür ist Identität ja ein Thema. Und dafür brauche ich auch so Artefakte, sage ich mal, mit denen ich dann was verbinde, wo ich sage, das ist unser Gemeinsames, da treffen wir uns, da findet, das erinnere ich, da träume ich nachts von, wenn ich an die Weihnachtsfeier denke. Das ist irgendwie so ein Identitätsfaktor auch. Ne? Den braucht es, glaube ich, auch fürs Wohlgefühl. Und klar, Konflikte, so Feedbackgespräche, persönliche Dinge, die an den Selbstwert gehen, die in die Tiefe gehen, wo man sich als Mensch begegnet, da ist physische Begegnung sich auch übrigens, sage ich mal, es ist ja auch eine Art von Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber, dass ich mir die Mühe mache, für ihn, für sie ins Office zu kommen. Ne? Das kriegt auch nochmal einen anderen Wert, wenn man nicht einfach immer kommt, sondern wenn man sagt, nee, für dich komme ich jetzt. Also von daher finde ich das eigentlich wirklich auch ein sehr schönes, schöne Philosophie.
Und dahinter. Wie kann man sich euer Büro vorstellen? Worauf legt ihr da Wert bei eurer Fläche?
Ja, es gibt eben Begegnungsräume. Das heißt, du kommst quasi, wenn du zur Tür hier reinkommst, mitten stehst du schon im sogenannten Meet and Greet. Also eine große Küchenfläche mit großen Tischen, wo man gemeinsam essen kann. Ein offener Raum sozusagen, in dem man sich begegnen kann. Dann gibt's aber auch wieder geschlossene Räume, weil es braucht für manches ja auch Vertraulichkeit oder einen intimeren Raum. Das heißt, es gibt natürlich Besprechungsräume. Ich habe ja eben schon vom Kaminzimmer gesprochen. Hier macht's einfach Spaß, hier zu sitzen, sehr schön gestaltet, da hängen ein paar unserer Auszeichnungen, man entwickelt Stolz, man fühlt sich wohl, es ist ein bisschen plüschig, ein Sofa steht in der Ecke, und der Kamin halt, und dann haben wir so Boxen natürlich, so Cubicles und so Telefonboxen fürs, dass man eben die Möglichkeit hat, wenn hier Gruppenmeetings sind, dass ich mich auch zurückziehen kann, als einzelne Person, so ist das eigentlich immer so eine gute Balance zwischen Begegnung und Rückzug, auf der Fläche zu ermöglichen.
Wie oft bist du dann im Büro?
Ich mache das wirklich auch so activity-based. Ich würde sagen, ich würde es eher mal auf den Monat beziehen. 4 bis 5 Mal im Monat, würde ich sagen.
Nicht so
manchmal
oft.
Manchmal auch 6 bis 8 Mal, wenn wir viel Management-Runden und so etwas haben. Nee, nicht so oft. Also, auch für mich gilt, ich darf sehr frei auswählen und ich bin jemand, der extrem weit gestellte, war immer schon so. Also ich hätte in meinem Arbeitsleben nicht gut in Großraumbüros arbeiten können, weil ich habe so weit gestellte Antennen, dass ich permanent mit allem Möglichen beschäftigt bin und ich brauche Fokus. Und mit Fokus werde ich gut und dann nehme ich mir das auch, wenn das geht.
Das finde ich auch nochmal interessant. Was hilft dir denn, produktiv zu arbeiten?
Ja, das. Also erstens, also Autonomie. Die Autonomie darüber, so entscheiden zu können, wo es am besten passt, da arbeite ich auch. Und Fokus. Also ich bin eher eine introvertierte Persönlichkeit. Also ich beziehe meine Energie eher aus dem Rückzug. So. Und das habe ich dann irgendwann auch. Man lernt das ja auch ein Stück, wenn man sich selbst reflektiert, dass man so merkt, so, was zieht mir Energie, was gibt mir Energie.
Ja.
Das gut einstellen zu können, autonom darauf einstellen, das ist für mich eine Qualität, da kann ich produktiv werden.
Das heißt, du hast dann auch meetingfreie Kalenderblöcke oder was hilft dir da ganz konkret?
Ja, also erstens mal haben wir sowieso in unserem Kodex die Leitplanke, dass der Freitag frei ist von internen Meetings. Das gilt für alle. Ne? Und ich habe tatsächlich jetzt, weil ich ja sehr viel in Meetings und Calls und so weiter sitze, eigentlich ja fast nur kommuniziere, mittlerweile mir persönlich auch den Mittwoch rausgeblockt. Das heißt, in der Woche gibt es 2 Tage. So der Idealfall, wir wissen beide, dass bei aller Konsistenz das manchmal auch einfach nicht funktioniert, dann ist es eben so.
Dann kommt da noch so ein kleiner Podcast zwischen.
Zum Beispiel, wie heute, ja. Aber gut, jetzt bist du ja auch kein internes Meeting, ne? Also das insofern wäre es jetzt gar nicht widersprüchlich, aber genau. Aber ich versuche mir jetzt 2 von 5 Werktagen. So ist mein Job. Ich muss nachdenken über Konzeptionen. Ich bin nicht dadurch produktiv, dass ich ständig irgendwie zulabere, sondern ich bin dadurch produktiv, dass ich das Unternehmen auch weiterdenke, dass ich auch am Unternehmen arbeite und nicht nur im.
Ja.
Und das kann ich nicht, wenn ich ständig im Kontakt bin. Mhm. Also, ja.
Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen euer Geschäftsmodell erklären.
Ja. Ja, wir machen, wie ich gesagt habe, iGaming-Produkte, das ist also Software für Online-Slot-Machines Software wird ja lizenziert und wir sind Content-Lieferant und liefern das dann entsprechend an Anbieter von Online-Slot-Machines sozusagen. Und dazu, um das zu entwickeln, braucht es eben hier ganz verschiedene Fachdisziplinen, also von der Tech, zum klassischen Software Engineering über Leute, die Grafik machen, die ganz an die Kreativ, die eher ja, Artists, Grafikdesigner, Animatoren und so weiter, bis hin zu dem Thema Mathematik, weil bei Online-Slots geht es ja auch um, es ist ja ein Glücksspiel und da geht es ja auch um Mathe-Modelle sozusagen, die dann in diesen Spielen drinstecken. Also ein sehr breites Feld von Fachdisziplinen auch, das sich hier begegnet.
Als ich diesen Podcast gestartet habe 2018, da war gerade viel die Rede von New Work, auch dieser Begriff. Die Medien haben das aufgenommen, Digitalisierung, dann kam die Pandemie, da hat sogar die Tagesschau über New Work berichtet. Auf der Apothekenumschau gab es mal eine Titelstory zu New Work. Heute sind viele genervt von dem Begriff. Wie siehst du das? Braucht man den Begriff noch oder wie wichtig sind überhaupt Begriffe? Irgendwie scheinen wir das ja zu lieben. Transformation, AI, Agile, ne? Das sind ja so diese Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Braucht man einen neuen Begriff oder wie guckst du da so auf dieses ganze Thema?
Ja, ich glaube schon, dass es ich glaube grundsätzlich, dass Sprache unheimlich mächtig ist, Bilder schafft, was mit der Haltung zu Themen macht, ne? Siehst du auch in anderen Themen, die immer so kontrovers diskutiert werden. Ich glaube schon sehr daran, dass Sprache eine große Wirkkraft hat. Ich glaube, es wird zumindest schon helfen, diesen New-Begriff da mal rauszunehmen, weil das führt sonst immer dazu, dass Leute im Reflex sich an diesem New abarbeiten und wir kommen dann gar nicht mehr in die inhaltliche Tiefe. Genau, ja, wir dringen gar nicht mehr zu Work vor, genau. Und deswegen haben wir hier, und es gibt ja auch, an anderer Stelle ja auch schon häufig gemacht, einfach immer versucht, von Good Work zu sprechen und dann dafür unsere spezifische Gamomat-Definition zu finden. und eher klarer darüber zu sprechen, was ist es für uns, also was ist gute Arbeit für uns, so wie wir hier eingangs auch schon drüber gesprochen haben, was ist das eigentlich? Ich glaube, das wird schon helfen. Das New ist wirklich auch ein bisschen putzig, wenn es ein Modell ist.
Ist ja auch schon seit 20 Jahren New.
Im letzten Jahrtausend erfunden.
Oder seit 30 fast, ja.
Ja.
Ja, ja. Aber trotzdem muss ich ja sagen, also es gibt immer noch so viele Menschen, die offensichtlich unzufrieden oder vielleicht sogar unglücklich sind in ihrer Arbeit. Ja. Also da braucht es ja trotzdem nach wie vor manchmal eine neue Perspektive auf Arbeit und auf das, was eigentlich möglich ist mit Arbeit, nämlich Potenzialentfaltung, dass Menschen auch wachsen können. Das hast du ja ganz am Anfang gesagt. Und irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, da sind wir doch noch nicht so viel weiter als vor 20 Jahren. Arbeit ist immer noch so etwas, was man so tun muss. Und ich sage dann immer, ja, nicht jeder hat seinen Traumjob und nicht jeder wird ihn finden. Aber ich glaube, man kann weiterkommen, als man denkt oft.
Ja, dieser wirklich sehr, sehr treffende, dieses Zitat, dieses alte von Bergmann, der New Work da erfunden hat quasi, der dann gesagt hat, Arbeit soll nicht sein wie eine milde Erkrankung. Das fand ich immer ein sehr schönes Bild. Und ja, ich glaube auch, dass das viele das so empfinden. Das war übrigens auch damals im Studium, in den ersten Semestern Arbeitspsychologie, altes Bild von Arbeit, Mühsal und Plage. Und das ist in der Tat, nicht immer, aber an den Stellen, wo ich auch Mühsal und Plage gespürt habe, habe ich mich immer relativ schnell wieder entfernt aus den Kontexten, weil ich kann das überhaupt gar nicht haben. Mir schlägt das auch echt auf die Psyche dann und deswegen finde ich das auch ganz schlimm, wenn Leute sich so lange auch quälen, indem sie dann in den Kontexten verbleiben, in denen sie sich nicht wohl fühlen. Und natürlich ist auch klar, dass es ja auch privilegiert ist, sich entfernen zu können, weil viele irgendwie auch existenzielle Gründe haben, sich nicht verändern zu können. Trotzdem würde ich immer dafür plädieren, weil wir haben halt nur ein Leben. Wenn du sagst, das habe ich ja am Anfang schon mal versucht, so anzudeuten, ich glaube schon, dass es nochmal eine tiefe Reflexion darüber braucht, wie kann gute Arbeit, und wie gesagt, ich würde immer sagen, das ist diese Balance zwischen Freiraum und Sicherheit und so weiter. Also wie kann das eigentlich gelingen, dass diese sehr auf Freiraum setzenden Modelle, die ich total toll finde, für die ich ja kämpfe, dass die auch in der Zukunft sich noch mehr durchsetzen, aber dann auch etablierter werden. Und was ich halt so beobachte, ist, dass Führungskräfte das ist auch so, wir haben es letztens hier im Leadership Circle auch mal diskutiert, dass wenn man so ein sehr mitarbeitendenorientiertes Unternehmen ist und sehr für dieses Thema steht, man auf der anderen Seite als Führungskraft manchmal auch denkt so, boah, ich kann bald auch irgendwie nicht mehr, weil die Leute fordern immer mehr. Es war so und machen mir gehen, also es ist so wie in einer schlechten Partnerschaft, so asymmetrisch toxisch. Ich gebe dann und das Give and Take passt irgendwie nicht mehr. Und da glaube ich, wäre es wichtig, das zu enttabuisieren und da vorwurfsfrei mal drauf zu gucken. Und deswegen spreche ich immer gerne von Partnerschaftlichkeit, dass man mal drüber nachdenkt, was macht eine gute Partnerschaft aus? Wenn man das mal kennt, auch fast jeder, was würde ich da erwarten? Und da verstehen, glaube ich, alle, dass dieses Asymmetrische auf Dauer immer Shit ist. Und dass das nicht gesund und nicht glücklich macht. Und da muss man ran, darüber muss man mal diskutieren. Das ist ja dass die Diskussion, Gabriel, die sich jetzt auch immer an diesem Thema Remote Work abspielt, wo man ja sieht, kann ich jedem mal empfehlen, die sogenannte Konstanzer Homeoffice Studie, eine Längsschnittstudie, die jetzt zu dem Thema rausgekommen ist, wo du einfach siehst, all die Dinge, die einmal so erzählt werden in den Medien, stimmen auch irgendwie alle so gar nicht, dass das out ist und dass das alle irgendwie zurückfahren, sondern es ist so, dass langsamer, aber bedächtig, die Führungskräfte, dass das abnimmt, die Skepsis, dass man sieht, es schlägt weder auf die Produktivität noch auf die Kommunikation. Und dass man eigentlich schon sagen kann, das fand ich halt so berauschend daran, 75% der Menschen wollen gerne hybrid arbeiten, also zumindest 3 Tage die Woche nicht im Office sein. Und 70% sagen, das ist für mich ein wesentlicher Faktor bei der Arbeitgeberwahl. Und das heißt, es ist kein Benefit mehr. Ne, wenn man da nüchtern drauf ist, kein Benefit mehr, sondern es ist ein Hygienefaktor. Und und dann ist auf der anderen Seite hast du aber dann Führungskräfte, insbesondere auch Geschäftsführung, die sagen, das funktioniert nicht, das ist nicht Produkt, das geht einfach nicht. Wir müssen uns an der Kaffeemaschine treffen und sprechen und so, ne? Und das ist so ein Gap und das meine ich, da muss man rein, glaube ich, und vernünftig diskutieren, mal weg von diesen Stereotypen, worum geht's hier eigentlich? Und ich glaube, es geht darum, dass Führungskräfte das Gefühl haben, sie sind überfordert und sie können es nicht. Brauchen neue Methoden, sie brauchen Tools, sie müssen qualifiziert werden. Und man muss sich auch miteinander im Team auseinandersetzen über wechselseitige Erwartungen und über Partnerschaftlichkeit. Das ist, glaube ich, wichtig. Weil sonst wählen Führungskräfte ihr das irgendwann ab. Und das fände ich verdammt schade.
Ich glaube auch, man muss dann mehr kommunizieren, ne? Weil man sich nicht mehr so oft zufällig begegnet auf dem Flur an der Kaffeemaschine, sondern man muss dann eben diesen Anruf machen oder im Messenger mal schreiben oder anders. Wie auch immer.
Genau.
Aber wenn man sich nur noch in den geplanten Meetings zu expliziten Themen austauscht, dann kann das unter Umständen dazu führen, dass da irgendwie was auf der Strecke bleibt. Deswegen glaube ich, ist das Aufgabe nicht nur von Führungskräften, natürlich am Ende von allen, aber so ein bisschen.
Das war meine Message, genau.
Aber Führungskräfte können natürlich darauf achten, dass das irgendwie auch irgendwie am Ende funktioniert. Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, hatte mal einen Arbeitskollegen in der Pandemie, der ist dann gar nicht mehr ins Büro gekommen, weil er gesagt hat, habe ich jetzt keinen Bock, der hat auch die Kamera nicht angemacht. Das wurde dann auch toleriert, so nach dem Motto, jeder darf hier so, wie er oder sie möchte. Aber das führt dann schon dazu, dass das Team nicht mehr so eng beieinander ist eventuell, weil einige das ganz anders ausleben als andere. Dann hast du immer 3, 4, die sind im Büro, die sind super synchronisiert, lachen über andere Jokes. Dann hast du 1, 2, die sind ganz weit draußen, schwer sich auf die Bedürfnisse einzustellen und trotzdem irgendwie eine Teamkultur zu pflegen, wollte ich nur sagen.
Ja, aber ich glaube wirklich, der ergibt sich nur, wenn alle, also wenn, ich sag mal so, wenn jetzt unsere 5 Core Values, wenn hier alle sagen, okay, egal ob Führungskraft oder Teammitglied, das ist mein Kodex. So verhalte ich mich. Jetzt mal ernsthaft. Dann würden, wenn alle sich so verhalten würden, jeden Tag, in Idealform, was ja auch unrealistisch ist, wir sind ja Menschen, aber dann wäre es schon super cool. Also dann hätten wir auch viele Verwerfungen nicht mehr, dann hätten Führungskräfte manchmal auch weniger Schweißperlen auf der Stirn, weil wir sind ja auch irgendwie alle groß und erwachsen und es muss ja auch, wir machen das privat ja auch so. Nur eine kleine Anekdote, als wir Hybrid eingeführt haben, haben dann viele Leute gefragt, wie lerne ich denn jetzt die neuen Kollegen hier kennen? Und dann habe ich immer gesagt, wie machst du das sonst so im Leben, wenn du neue Leute kennenlernen willst? Man gibt ja nicht, wenn man durchs Unternehmenstor tritt, seine erwachsenen Kompetenzen ab. Das ist man vielleicht so gewohnt aus Old Economy, aber das funktioniert natürlich mit dem Good Work Modell nicht mehr. Das meine ich. Da müssen wir uns alle umstellen, ne? Alle.
So. Ja, aber dass diese Werte zu gewissen Richtlinien führen können und wenn man sich daran hält, wie an so eine Straßenverkehrsordnung, dann hat man auch eine klare Orientierung. Ich denke da auch nochmal an dieses Netflix-Buch, kennst du das auch, über die Kultur bei Netflix, die ja auch sehr viel Wert darauf legen, dass man immer im Sinne des Unternehmens agiert und dementsprechend auch unbequeme Dinge feedbackt und vielleicht sogar Regeln bricht, deswegen heißt das Buch ja auch keine Regeln.
Ja, no rules, oder genau, ja.
Das fand ich einen sehr interessanten Einblick mal in diese sehr spezielle Kultur, aber sie setzt eben auch sehr auf Eigeninitiative und die haben wir eben in der sogenannten Old Economy nicht gelernt. Das hatten wir ja heute. Da musstest du das tun, was von dir erwartet wird.
Ja, genau. Und das ist der Grund, warum Personalentwicklung heute so ein spannendes Aufgabenfeld ist. Das ist für mich die wichtigste Aufgabe von Personalentwicklung in der Zukunft, sich darum zu kümmern, dass Menschen gut ausgestattet sind für Good Work Arbeitsumfelder. Und das machen wir hier in unserer Game Academy. Das ist genau der Grund gewesen, warum wir die aufgebaut haben.
Spielst du selber auch Spiele?
In letzter Zeit habe ich es vernachlässigt, aber ich hatte wirklich jahrelang eine gut gepflegte Heyday-Farm.
Meine Frau spielt das auch oder hat es gespielt.
Ja, ist jetzt, glaube ich, Stereotyp tatsächlich so, dass Frauen das wahrscheinlich häufiger spielen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und früher habe ich, aber das ist jetzt 100 Jahre her, also so in meiner Jugend bis zum jungen Erwachsensein habe ich die Sims, das habe ich gern gespielt und dann habe ich mir da immer so Klone erzeugt, bis dann irgendwie 12 Leute rumliefen, die gleich aussahen und so. Das kann man so, wie man so absurde Welten erzeugen. Ja, schon. Ich bin, glaube ich, habe mein gewisses Kind in mir schon auch bewahrt. Das, würde ich so sagen.
Kennst du noch Moorhund?
Ja, genau.
War auch so ein Bürospiel, das dann so aufkam. Hier, schnell mal den Kollegen geholt. Hier, guck mal, der Highscore. Ja. Ja, ist schon eine Weile her. Ja, spannend. Gibt's noch abschließend etwas, was du mit uns teilen möchtest, was dir wichtig ist?
Eigentlich habe ich das Plädoyer gerade schon. Also ich würde mir hoffen, dass es so bleibt, dass ich immer viele Mitstreitende finde, die mir diese Arbeitsmodelle nach vorne bringen wollen. Und wie gesagt, dafür braucht's uns alle. sonst führt das nämlich auch irgendwann dazu, dass keiner mehr führen will. Und das wäre mir auch nochmal so ein wichtiges Thema. Auch führen ist ein so großes Privileg, macht so viel Spaß, man kann gestalten, es ist toll. Aber wenn man natürlich in einem Versorgermodell denkt, macht das auf Dauer nicht so viel Spaß. Das heißt, Selbstorganisation muss insgesamt funktionieren. Und dann, glaube ich, wird das auch alles echt gut. Also dann können wir echt, ja, tolle Arbeit und damit ein tolles Leben haben. So.
Sehr schön. Wunderbares Schlusswort. Schön, dass du da warst, Alex. Viele Grüße in die Hauptstadt, nach Berlin. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann bald mal wieder.
Ja, Gabriel, viele Grüße zurück und gern bald mal wieder.
Mach's gut und bis bald. Ciao.